Das ist der erste deutsche Podcast mit den Target-Themen.
Was war das schon wieder für eine Woche? Weltfrauentag, Champions League und allerlei Inspiration und Denkanstöße aus der Welt des Sales für dich. Lass uns gar nicht viel Zeit verlieren. Hier sind meine Highlights in den News in 3, 2, 1.
News.
Wir beginnen heute mit Pim Rölofsen, dem guten CRO von Medic. Er hat am 7. März auf LinkedIn ein Announcement rausgehauen, dass es ein Webinar geben wird mit Andy White. Andy White, der Autor des Buches Medic und gerne auch Medic Gott genannt, wird ein Webinar halten und zwar am 19. März zu einer für uns sehr günstigen Zeit, wie ich finde, zumindest in der mitteleuropäischen Region, und zwar 16 bis 17 Uhr. Ich glaube, kein Sales Manager oder Managerin dieser Welt, wenn es da nichts super Wichtiges gibt, ist da dagegen, wenn ihr den Medic nutzt. Denn es ist eine Stunde und Andy White möchte sich in diesem Webinar um zwei Themen kümmern. Das eine ist Using Medic to Book More Meetings. Das zweite Thema Embracing Medic to Get Yourself Promoted. Die Target Audience hier sind SDRs, aber wie ich finde auch sehr, sehr interessant für EIs. Vielleicht erinnert ihr euch noch, letzte Woche hatte ich mal erwähnt, dass das Zünglein an der Waage dieses Jahr ganz klar Outbound sein wird und der Erfolg im eigenen Outbound und natürlich auch die Art, das systemisch anzugehen. Und Medic ist hier meiner Meinung nach einfach immer noch das führende Qualifikationstool. Von dem her glaube ich, dass sich die Zeit hier lohnen kann. Ich kenne Andy White auch schon aus diesen Webinaren und aus seinen Coachings. Von dem her glaube ich, dass das nur gewonnene Zeit sein kann. Mein Tipp also, 19. März, 16 Uhr mitteleuropäische Zeit. Link zur Anmeldung in den Shownotes. Tony Rush. Ja, der gute Mann hat auch am 7. März einen Post abgesetzt auf LinkedIn, der mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Da ging es um Phone Booths. Und er meinte, Sales Leaders Worst Nightmare. Also der größte Albtraum für jeden Vertriebsleiter. Und das hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht. Denn auch mir ist das schon häufig aufgefallen im Büro. Die Art, wie Tony das dann erklärt, ist einfach zu sagen, wenn ein Gespräch ansteht, egal ob bei einem SDR oder einer EI oder wem auch immer, wenn mal irgendwas ansteht, wo man sich denkt, oh, da könnten schwierige Objections auf mich warten oder generell einfach ein schwieriges Gespräch, suchen viele gerne die Abgeschiedenheit dieser Phone Booths. Ich glaube, wir kennen sie alle, diese kleinen kastenartigen Minizimmer, in die man sich einfärchen kann und dann theoretisch schreien kann, denn niemand hört etwas. Naja, und diese Abgeschiedenheit wird gerne genutzt, um dann einfach sein eigenes Ding da drin zu machen. Klar werden Telefonate oder Zoom-Calls auch gerne mal aufgenommen und die ließen sich dann theoretisch von Sales-Managern abhören. Aber am Ende des Tages entgeht einem meiner Meinung nach auch sehr, sehr viel, wenn man das nicht in einem Raum macht, wo Kolleginnen und Kollegen um einen rumsitzen und auch mal mithören können und manchmal spontan, manchmal danach auch mal ein Feedback geben können. Denkt daran, als Sales-Managerin, als Sales-Manager hat man die Möglichkeit, 1 bis 2 Calls pro Person pro Woche abzuhören und da Feedback zu geben. Wenn man aber von seinen Kolleginnen und Kollegen umgeben ist, hat man einfach hier die Möglichkeit, das auch noch zu maximieren und kleine Dinge auszubessern, beziehungsweise sich direktes Feedback einzuholen. Deswegen finde ich es immer toll, wenn sich SDRs und AIs nicht darum kümmern, wer gerade da sitzt, wer gerade zuhört, sondern sich einfach ans Eingemachte machen und dann einfach schauen, was andere dazu sagen. Und der dritte und damit letzte Punkt aus den News heute, 6 Jahre nachdem sie ihre Millionen eingesammelt haben für die Fitness-App Freeletics, gelingt den Gründern Mehmet Yilmaz und Joshua Cornelius aus meiner Heimatstadt München der zweite Exit. Also hier erstmal schon mal gratuliere. Wahnsinn. Diesmal ging es um ihr HR-Startup Savvy. 2021 haben sie diese Lern-, Entwicklungs- und Performance-Management-Plattform gegründet. Nun also 3 Jahre später der Exit. Und eine Bitte, vielleicht sogar an die Bits and Pretzels-Leute, ich werde dieses Jahr wieder da sein und leider gibt es von den beiden ganz, ganz wenig, zumindest auf der Tonspur. Und ich würde mir einfach ein bisschen mehr Content wünschen. Ich glaube, von den beiden kann man richtig viel lernen. Also nochmal, gratuliere an die beiden Münchner Seriengründer für ihren fantastischen Erfolg.
Mindset Minute.
Was habe ich da schon wieder gehört? Seit Jahren begleitet mich diese Geschichte und bisher dachte ich immer, sie sei ein Mythos. Zuletzt habe ich wieder mal Joe Rogan gehört und auch da kam diese Geschichte wieder vor. Und dann dachte ich mir, das muss ich recherchieren. Naja, und am Ende des Tages hat sie sich tatsächlich als wahr ergeben, nämlich ein Nigerianer verkauft einen Flughafen, im Podcast bei Joe Rogan hieß es, an Japaner für mehr als 200 Millionen Euro, ohne dass es diesen Flughafen überhaupt gibt und dass es irgendeine Art von Plan für diesen Flughafen jemals gegeben hätte. Ein voller Scam. Diese Geschichte ist wahr. Ich habe recherchiert, wie das geht und ob der Scammer Matic benutzt hat, hier im Schnelldurchlauf für euch. Wir sprechen von Emmanuel Nwude. Der gute Mann hat sich in den 90ern, als das Internet noch nicht so war, wie es heute ist, und dementsprechend auch die Nachprüfbarkeit nicht so einfach war für uns Privatpersonen, als Paul Ogwuma ausgegeben, der damals der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria war. Nun, und der gute Emmanuel war sehr, sehr kreativ und hat angefangen, Tausende von Faxe zu verschicken. Er hat selbst damals in einer kleinen Bank in Nigeria gearbeitet, was ihm einen riesen Vorteil eingebracht hat, denn er konnte das Faxgerät der Zentralbank nutzen. Das heißt, die Nummer, die dann auf den Faxen erschienen ist, hat sich legit angefühlt, sah auch sehr, sehr gut aus. Am Ende des Tages hat er Tausende von diesen Faxen in die ganze Welt verschickt, hat hier und da mal so ein bisschen Interesse erweckt, aber die meisten haben sofort den Braten gerochen. Nicht so unser Freund Nelson Sakaguchi, und hier ist auch schon der erste Fehler in der Story, wie sie normalerweise erzählt wird. Das wurde nicht nach Japan verkauft. Nelson Sakaguchi ist ein gebürtiger Japaner, der allerdings in Brasilien lebte und arbeitete, und zwar für die Banco Noroeste. Nun, der Kontakt wurde aufgenommen, es wurde verhandelt und das Projekt sah so schön aus. Zu schön, um wahr zu sein. Es ging um einen Flughafen, der gebaut werden sollte in Abuja. Abuja sollte dann die neue Hauptstadt Nigerias werden. Der Flughafen sollte sich innerhalb von, oder das Investment sollte sich innerhalb der nächsten 2 bis maximal 3 Jahre zurückzahlen. Also ein grandioser Return on Investment. Und unser Nelson Sakaguchi hat sogar noch das Versprechen bekommen, dass wenn dieser Deal durchgeht, er einen persönlichen Scheck von 10 Millionen Euro an Commission bekommt. Das Schöne für unseren guten Freund Emmanuel: Mr. Sakaguchi hatte in seiner brasilianischen Bank die Berechtigung, bis zu 6 Millionen Euro ohne weitere Prüfung durch die Gegend zu schicken. Und das machte sich Emmanuel zu eigen. Über den Verlauf von vielen, vielen Jahren bis hin nach 1998 versendete Mr. Sakaguchi somit mehr als 240 Millionen Dollar an diverse Konten auf der ganzen Welt, vor allem in Amerika, Schweiz, Nigeria und Österreich. Und ganz viele dieser Konten wurden dann eben immer von Emmanuel und seinem Team, das aus 6 bis 7 Leuten bestand, bespielt, bis dieser Trug auffiel. Ja, und wie fiel das auf? Es fiel auf durch die Banco Santander, die sehr viel stärker nach Südamerika investieren wollte und den Weg in Richtung Südamerika finden wollte und sich zum Ziel gemacht hat, die Banco Noroeste zu kaufen. Nun, und was passiert bei so einem Merger normalerweise? Die Papiere werden angesehen, die Bilanzen werden geprüft und alle Daten bis auf Herz und Nieren gecheckt. Na, und das hat die Banco Santander natürlich auch gemacht. Und dann ist ihnen aufgefallen, hey, hier fehlen knapp 250 Millionen Dollar. Nur für euch zur Information, das wären heute deutlich mehr als 400 Millionen Euro. Und dann kam es zu diesem Skandal. Na, dann fing natürlich eine Riesenwelle der Empörung an und natürlich auch ganz, ganz viele Ermittlungen. Viele Länder schlossen sich zusammen, um am Ende des Tages sicherzustellen, dass Emmanuel und sein Team zur Rechenschaft gezogen werden. Sie konnten viele, viele Millionen Euro noch retten. Emmanuel hatte das in Immobilien und Aktien investiert und viele seiner Mitstreiter auch. Am Ende des Tages endete das alles nicht gut für die Leute, die da involviert waren. Sowohl Emmanuel und sein Team, 25 Jahre, als auch Nelson Sakaguchi, der dann am Flughafen in New York festgenommen wurde, mussten ins Gefängnis. Also kein Happy End. Auch hier der größte Scam der Welt, der so im Internet herumschwirrt, hatte keinen guten Ausgang für die Leute, die sich da versucht haben zu bereichern. Und das ist auch gut so.
Empfehlung der Woche.
Meine Empfehlung der Woche: 30 Minutes to President's Club. Und ich sage schon mal Entschuldigung im Voraus, denn dieser Name wird noch häufiger fallen. Für mich ganz klar der beste Podcast im B2B-Sales, den ich kenne. Ich bin ein enthusiastischer Follower seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht Jahren. Und ja, wir gehen zurück an die Wurzeln dieses Podcasts. Ist zwar schon ein paar Jährchen alt, ich glaube 2020 wurde die Folge aufgenommen und veröffentlicht, aber könnte aktueller nicht sein und passt auch zu dem ganzen Qualifikationsthema, das wir vorhin mit Matic hatten. Die Folge 7 mit Keenan, der gleichzeitig auch der Autor des Buches Gap Selling ist. Und was ich daran so spannend finde, ist sein Ansatz, der Qualifizierung und wie auch in den ersten ein, zwei Terminen wirklich auf Probleme eingegangen werden soll. Keenan fällt auf, dass die meisten Seller einen großen Fehler machen, nämlich am Anfang Fragen stellen wie, wie machen Sie das heute? Oder lassen Sie mich doch mal wissen, wie der Prozess bei Ihnen heute aussieht. Walk me through sozusagen. Und Keenan sagt, das soll so nicht sein. Diese Thematik sollte erst am Ende behandelt werden. Und er zieht da den Vergleich eines Arztes oder einer Ärztin, zu der man geht und sagt, gut, ich bin jetzt hier wegen Halsschmerzen. Man meldet sich an, man geht in die Praxis und am Ende fragt einen die Ärztin, warum sind Sie heute hier? Das ist die richtige Frage, denn zuerst muss ja erst herausgestellt werden, was ist mein Problem? Und dann werde ich wahrscheinlich direkt herangehen und sagen, mein Hals tut weh, das sind die Symptome und. Und erst danach kann sie sich um die wirkliche Wurzel meines Übels kümmern. Ist es mein Lifestyle? Ist es die Umgebung, mit der ich mich befasse oder in der ich bin wegen einer Klimaanlage oder was auch immer es ist? Aber sie muss ja zuerst wissen, was los ist. Es würde keinen Sinn machen, in eine Arztpraxis zu gehen und bevor der Arzt, die Ärztin diese Frage stellt, einen kompletten Röntgencheck zu bekommen. Und das ist sozusagen die Vorgehensweise, die Keenan hier empfiehlt. Also Problem, Impact und erst dann Root Cause. Folge 7 des 30 Minutes to President's Clubs aus dem Jahre 2020. Meine Empfehlung der Woche. Das war's auch schon mit Folge 2. Heute nehme ich ausnahmsweise direkt noch am Freitag auf. Und ja, heute ist Weltfrauentag. Während alle Berlinerinnen und Berliner einen freien Tag genießen, habe ich mal nachgelesen, was dieser Tag so wirklich bedeutet. 1909 war tatsächlich der erste National Women's Day. Das waren 15.000 Frauen, die in New York damals gegen die absolut horrenden Arbeitsbedingungen und lächerlichen Gehälter protestiert haben. Damals gab es auch noch ganz andere Vorkommnisse mit Brandschutz und Unfällen, die passiert sind und. Also es war fürchterlich in dieser Zeit und so fing das alles an. 2 Jahre später waren schon 1 Million auf den Straßen und das auch in Europa, in Österreich, Dänemark, Deutschland und der Schweiz. Die UN hat dann mehr als 60 Jahre gebraucht, um diesen International Women's Day auch selbst anzupacken. Aber seitdem fungiert die UN hier als Sponsor und Ideengeber. Seit 1996 gibt es für jeden International Women's Day auch ein offizielles Theme. Und 2024 ist also heute das Theme Inspire Inclusion. Und so ein Theme kann natürlich sehr, sehr viel bedeuten. Und deswegen habe ich nochmal nachgelesen auf der Webseite des International Women's Days direkt. Und dort steht eine, wie ich finde, sehr, sehr schöne Zusammenfassung. When we inspire others to understand and value women's inclusion, we forge a better world. Und der erste Gedanke, und ich bin wirklich umgeben von vielen, vielen starken Frauen, der erste Gedanke, der mir da gekommen ist, wenn doch die Welt irgendwie anders gestaffelt wäre, wenn doch Russland vielleicht von einer Frau, von einer kompetenten Frau gemanagt werden würde, wenn Amerika von einer kompetenten Frau regiert werden würde, wie würde die Welt wohl aussehen? Mein Gefühl sagt mir, es wäre friedlicher und angenehmer. Das ist zumindest mein Gedanke. Ich sage danke, dass du reingehört hast. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, eine gesunde und erfolgreiche Zeit. Liebe Grüße aus München, euer Michael.